NDR Info. Echo des Tages.
Mit Holger Beckmann, guten Abend. Es ist ja Wahlkampf und eigentlich ist man es doch gewohnt, dass im Wahlkampf die Parteien sich gegenseitig mies machen. Freilich, manchmal geht es auch anders, da macht sich eine Partei selbst das Leben schwer. Es ist in diesem Fall die SPD und es geht um die sogenannte Rentengarantie, die SPD-Arbeitsminister Scholz ja unter Dach und Fach gebracht hatte. Und heute war es der SPD-Finanzminister Peer Steinbrück, der diese Rentengarantie als unglücklich bezeichnet hat. Und Genossen sind empört. Mehr dazu hier in diesem Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Außerdem, der G8-Gipfel ist zu Ende und schiebt die Probleme der Welt weiter vor sich her. Dazu gibt's dann hier auch gleich den Kommentar. Der Bundesrat verabschiedet insgesamt 62 Gesetze heute, unter anderem zu den sogenannten Bad Banks und zu Managergehältern. Dem US-Autobauer General Motors geht es wenige Wochen nach seiner Insolvenz schon wieder vergleichsweise gut. Er steht vor einem Neuanfang und den Quellekatalog gibt's nun doch, denn das insolvente Unternehmen hat die zugesagten Kredite heute bekommen. Und nun zuerst der Blick ins italienische L'Aquila, wo heute der Gipfel der sogenannten Großen Acht, der einflussreichsten Wirtschaftsnationen dieser Welt, also zu Ende gegangen ist. Nun muss man sagen, dass letztlich viel mehr politische Vertreter als lediglich aus diesen acht Staaten dabei waren, auch aus Schwellen- und Entwicklungsländern nämlich. Und das war ja auch wichtig. Schließlich wollte man Wegweisendes beschließen, vor allem um der Welt einen Klimakollaps zu ersparen. Man weiß, inzwischen wollen die Amerikaner das ja auch und irgendwie wollen es alle, aber so richtig anfangen damit will keiner. Und so ist denn nur herausgekommen bei diesem Gipfel, was herauskommen konnte. Nicht so viel, aber immerhin ein bisschen. Rüdiger Paulert berichtet.
Auf dem Gipfel in L'Aquila wurden viele Weichen gestellt. Weichen in der Umweltpolitik, in der Finanzpolitik, in Atomfragen sowie für die Krisenregion Nahost und für die Entwicklungshilfe, um nur die wichtigsten zu erwähnen. Dabei wurden durch die Neuausrichtung der amerikanischen Politik unter Präsident Obama Einigungen möglich, die in der Vergangenheit nicht erreichbar waren. So verständigten sich Industrie- und Schwellenländer auf eine Begrenzung der Erderwärmung um maximal 2 Grad. Bis 2050 wollen die Industriestaaten dazu den Ausstoß von Treibhausgasen um 80% reduzieren. Auf hilfreiche Zwischenziele allerdings einigten sie sich in L'Aquila nicht. Trotzdem, so der amerikanische Präsident Obama, sei gerade diese Weichenstellung von besonderer Bedeutung, auch wenn man nicht alle Probleme gelöst habe. Wir haben uns nicht in allen Fragen verständigen können. Wir haben beim Klimawandel noch viel Arbeit vor uns. Aber die Ergebnisse haben eine große Bedeutung und werden uns neuen Schwung für die Klimakonferenz in Kopenhagen und die Zeit danach geben. Bei den Finanzen heißt es erst einmal abwarten. Noch ist die Konjunktur weltweit auf Talfahrt. Da könnten gar weitere Konjunkturprogramme nötig werden, so die Vertreter der 8 wichtigsten Industrieländer. Zwar sprachen sie auch über die Abkehr von der massiven Verschuldungspolitik, doch sei der Zeitpunkt dafür noch nicht gekommen. Erst müsse die Konjunktur die Talsohle deutlich verlassen haben, erklärten die Staatschefs, die 20 Milliarden Dollar für die Ärmsten der armen Länder zur Verfügung stellten. So sollen die Folgen der Wirtschaftskrise abgemildert werden. Große Sorgen bereitet den Regierungschefs die Atomgefahr. So stimmten sie der Einladung Obamas zu einer Atomkonferenz im März nächsten Jahres in Washington zu. Hier sollen Wege gesucht werden, wie der Schmuggel mit angereichertem Uran und mit Atomtechnologie unterbunden werden kann, um dadurch Atomterrorismus zu verhindern. Gleichzeitig kamen sie überein, dass man bereits im September auf dem G20-Gipfel in Pittsburgh überprüfen werde, ob Nordkorea und Iran der Aufforderung des Gipfels nachgekommen seien, die jeweiligen Atomprogramme zu beenden und an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Dies kommt einem Ultimatum gleich und ist auch hier ein Bruch mit Traditionen. Genauso wie die Aufforderung an Israel, die Siedlungspolitik zu beenden und damit zur Entspannung in Nahost beizutragen. Bleibt am Schluss nach 3 Tagen Gipfel in L'Aquila noch die Frage nach der richtigen Teilnehmerzahl solcher Treffen. In den Abruzzen waren es letztlich mehr als 20, G5, G8 und andere. Bundeskanzlerin Merkel sagte dazu:
Ich glaube, man kann sagen, die Welt wächst ein Stück zusammen, auch in der Art, wie die politischen Akteure zusammenarbeiten, geprägt von dem Geist des Respekts, der Freundschaft und dem unbedingten Willen, die Probleme gemeinsam zu lösen, weil wir wissen, kein Land auf der Welt kann heute alleine seine Probleme lösen. Wir sind alle auf ein gemeinsames Agieren angewiesen.
Auch der amerikanische Präsident äußerte sich zu diesem Thema und forderte die Vereinten Nationen wieder zu stärken. Aufgaben, die dorthin gehörten, müsse man auch dorthin verlagern. Nur so könne eine neue Zusammensetzung gelingen. Bisher sei es halt so, dass alle die Zahl der Teilnehmer verringern, selbst aber dabei bleiben wollen. Obama wörtlich: Wenn jemand aus dem Land kommt, das in der Wirtschaftsstärke auf Platz 21 liegt, dann will er zukünftig die G21. Alles in allem verlief der Gipfel in L'Aquila reibungslos, sodass sich der italienische Premier Berlusconi als Gastgeber im Lichte des Erfolges sonnen konnte. Was soll ich zu den Ergebnissen sagen? Antwortete er auf die Frage eines Journalisten. Alle positiv.
Che dire dei risultati che abbiamo raggiunto? Tutti positivi.
Das sagt Silvio Berlusconi, Italiens Ministerpräsident. Und was soll er auch anderes sagen nach diesem G8-Gipfel in seinem Land? Ja, das hat man also geschafft da bei diesem Treffen oder auch nicht, je nach Sichtweise. Die nächsten Gipfel stehen ja auch schon ante portas im frühen Herbst, dann die G20 in Pittsburgh und dann Ende des Jahres in Kopenhagen ein neuer und mit Spannung erwarteter Weltklimagipfel. Gerade mit Blick darauf hat das Treffen jetzt in L'Aquila wirklich etwas geholfen. Hören Sie den Kommentar von Gregor Hoppe.
Die G8 werden größer. Wie groß genau, erfahren wir später. Die G8 schützen das Klima. Wie genau, das sagen sie auch später. Und die G8 geben Afrika 20 Milliarden US-Dollar in den kommenden 3 Jahren. Wie viel davon schon einmal zugesagt wurde, das klären die Verhandlungsführer zu einem späteren Zeitpunkt. Stimmt schon, der G8-Gipfel von L'Aquila geht als gelebtes Provisorium in die Chronik ein. Eingeklemmt zwischen 2 G20-Treffen im Frühjahr und Herbst und kaum ein halbes Jahr vor einer UN-Klimakonferenz hat er fast alles aufgeschoben, was die Staatengemeinschaft an Dauerproblemen dringendst lösen müsste. Bis zum Dezember wird das Ringen und Würgen um die Frage weitergehen, welche Länder zu welchem Ausmaß bis zu welchem Zeitpunkt ihren CO2-Ausstoß senken müssen und welche anderen Länder von wem genau unter den ersteren wie viel Geld dafür bekommen, am selben Strick zu ziehen. Aber in diesen nervig langsamen Zwischenschritten funktioniert diese verflixt komplizierte Weltpolitik und das nicht erst seit Neuestem. Wie lange hat es gebraucht, das atomare Wettrüsten zwischen West und Ost zu beenden oder zu verlangsamen? Aber würde heute irgendeiner sagen, auch nur eines der Treffen auf dem Weg dorthin wäre es nicht wert gewesen? Nun haben die sogenannten Schwellenländer das Minimalziel mitgetragen, das da heißt, wir wollen die Erderwärmung auf höchstens 2 Grad über dem Niveau von vor der Industrialisierung beschränken. Und zwar auch dann, wenn es unser eigenes Wirtschaftswachstum beeinträchtigen sollte. Eine Erderwärmung, für die an allererster Stelle verantwortlich zu sein, der reiche Westen hier in L'Aquila zugegeben hat. Das Megatreffen im italienischen Erdbebengebiet wurde, was sehr wohl hätte passieren können, nicht zum Desaster. Auch deswegen, weil es nun auch für die G8 die Ära Obama eingeläutet hat. Zum ersten Mal in diesem Kreis dabei hat dieser US-Präsident gezeigt, dass und wie der Führungsanspruch der USA in der Welt von innerer Berechtigung getragen sein kann. Dieser US-Präsident hat die Verantwortung von God's Own Country für die Zerstörung der Umwelt anerkannt. Er hat die zugegeben kleine Milliardenhilfe für Afrika deutlich aufgestockt, aber auch gleich dazu gesagt, dass viele Probleme kleiner würden mit mehr Demokratie und weniger Korruption auf dem schwarzen Kontinent. Und er hat auf Partner wie Rivalen eine komplett andere Wirkung als sein über weite Strecken schlicht ferngesteuert und überfordert wirkender Amtsvorgänger. Die USA sind, mitten im alten Europa, zurückgekommen in die internationale Diplomatie. Der Kreis der Regierungen dieser Welt, die miteinander etwas anfangen können, ist gewachsen in diesen Tagen. Und selbst wenn ein George Clooney gestern in den Trümmern von L'Aquila auftauchte, ist nicht gesagt, dass ihm mehr Herzen zuflogen als dem US-Präsidenten Barack Obama.
Gregor Hoppe kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Von L'Aquila nach Rom, aber in den Vatikan. Dort ist heute nämlich der Mann eingetroffen, von dem wir auch gerade im Kommentar schon viel gehört haben und der beim G8-Gipfel die entscheidende Rolle gespielt hat, Barack Obama, nämlich der US-Präsident. Er wird dort und ist dort von Papst Benedikt XVI. Empfangen worden, zuerst allein, später dann mit Familie. Und dass Obama den Papst aufsucht, gehört einerseits sicher zum guten Ton. Andererseits ist der Präsident aber auch gerade was Glaubensfragen angeht ein Mensch mit vielen spannenden Facetten. Als Junge hat er eine muslimische Schule besucht. Er bekennt sich ausdrücklich zum Christentum und besucht in Washington regelmäßig freikirchliche Gottesdienste. Also, da ist viel Gesprächsstoff für ein Treffen mit dem Papst. Aus Rom, Stefan Tröntle.
Bei seiner Ankunft auf dem Damasushof des Apostolischen Palastes wurde Obama von einer Ehrenformation der Schweizer Garde und vom amerikanischen Erzbischof James Harvey begrüßt. Dieser ist Präfekt des päpstlichen Hauses. Zunächst traf der US-Präsident mit Kardinalstaatssekretär Bertone zusammen. Nach einem 10-minütigen Gespräch unter vier Augen folgte dann die Audienz bei Benedikt XVI. Das vatikanische Fernsehen übertrug die ganze Zeit Bilder aus dem Inneren des Apostolischen Palastes, zeigte allerdings nicht die Gespräche. Obama sagte zur Begrüßung: Es ist eine große Ehre für mich, vielen Dank. Dann folgte ein breites Präsidentenlächeln für die Fotografen. Obama begann die Unterhaltung mit Benedikt XVI. Mit einem Scherz und sagte: Ich bin sicher, dass Sie gewöhnt sind, sich fotografieren zu lassen. Ich bin's übrigens auch. Außerdem sagte er nach Angaben von Fotografen, der G8-Gipfel in L'Aquila sei sehr produktiv gewesen und erinnerte an die 20-Milliarden-Verpflichtung gegen den Hunger. Beide nahmen an einem Schreibtisch Platz, der Papst mit dem Rücken zur Wand, Obama gegenüber. Auch bildlich gesprochen war klar, wer hier der Besucher war. Anschließend wurden die Türen der päpstlichen Privatbibliothek geschlossen. Das Gespräch dauerte etwa 40 Minuten. Inhalte wurden zwar keine bekannt, aber es ging um Bereiche, die das Oberhaupt der katholischen Kirche in seiner Sozialenzyklika thematisiert hat. Unter anderem der Klimawandel, die Wirtschaftskrise und die weltweite Armut. Auch kontroverse Themen standen auf der Tagesordnung, wie zum Beispiel Abtreibung und Stammzellenforschung. Und ein Thema, das Benedikt XVI. Nach seinem Israel-Besuch besonders am Herzen liegt, der Friedensprozess im Nahen Osten. Der Vatikan erhofft sich nach Insider-Aussagen viel von Obamas Einsatz. 40 Minuten dauerte das Gespräch, dann wurde Obamas Frau Michelle dazu gebeten, die so lange vor der Bibliothek gewartet hatte, und auch die Kameras waren wieder zugelassen. Die Atmosphäre schien gelöst, man lächelte und scherzte, es scheint ein gutes Gespräch gewesen zu sein. Michelle Obama trug ein schwarzes halblanges Kleid und einen schwarzen Haarschleier. Anschließend der Gruppenfototermin, Michelle links vom Papst, Obama rechts, und der Austausch der Gastgeschenke, eines Dola vom Grab des ersten amerikanischen Heiligen für den Papst, Rosenkränze, ein Gemälde vom Petersplatz und ein gebundenes Exemplar der päpstlichen Enzyklika für das US-Präsidentenpaar. Obama bedankte sich mit den Worten, jetzt habe er im Flugzeug wenigstens etwas zu lesen. Er werde für den Präsidenten beten, so der Papst, zum Abschied. Obama antwortete, wir haben die Aussicht auf sehr gute Beziehungen. Der Besuch stand unter starken Sicherheitsvorkehrungen. Die Polizei sperrte alle Eingänge zum Petersplatz und die umliegenden Straßen ab. Obama war der 12. amerikanische Präsident zu Besuch im Vatikan. Der erste war 1919 Woodrow Wilson. Direkt im Anschluss fuhr Barack Obama zum Flughafen und startete Richtung Ghana zum ersten Besuch als US-Präsident in Afrika.
Und jetzt Innenpolitik, Schwarzbrot und davon gleich eine ganze Menge. Denn der Bundesrat hatte in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause einen ganzen Batzen Gesetze unter Dach und Fach zu bringen. Darunter die Regelungen zu den Bad Banks und zu den Grenzen für Managergehälter. Aus Berlin, Rüdiger Becker.
93 Tagesordnungspunkte standen heute auf der Liste des Bundesrates. 62 Gesetze mussten noch vor der Sommerpause verabschiedet werden. Ein Mammutprogramm für Teilnehmer, Berichterstatter und Protokollführer.
Die Punkte 76 bis 78 werden zu Beginn der Sitzung aufgerufen. Die Punkte 30, 93, 9a, 81 und 82 werden nach dem Punkt 3a aufgerufen.
Dass die Sitzung dennoch nur 4,5 Stunden dauerte, lag sicher nicht nur daran, dass viele Ministerpräsidenten noch am Freitagnachmittag ihren Flieger nach Hause kriegen wollten. Nein, viele Themen waren schnell abgehakt, weil die meisten Gesetze ohnehin nicht die Zustimmung der Länder verlangen. Und da, wo es noch Streit gab zwischen Bundestag und Bundesrat, hatte der gemeinsame Vermittlungsausschuss noch einen Kompromiss gefunden.
Ich beginne mit den Ausschussempfehlungen. Bitte Ihr Handzeichen für die Ziffer 1.
In Kraft treten können jetzt beispielsweise das Gesetz über die Patientenverfügung, die verbesserten Entschädigungsregeln für zu Unrecht Inhaftierte und auch der digitale Polizeifunk wird mit vielen Jahren Verspätung nach absurden Streitereien über Endgeräte und wer es bezahlen soll, nun auch in Deutschland als vorletztem europäischen Land eingeführt.
Ich rufe auf die Ziffer 2 der Ausschussdrucksache, und zwar wunschgemäß zunächst ohne die Buchstaben B und C.
Auch die lange diskutierten Gesetze zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung und zur Einrichtung sogenannter Bad Banks haben nun die letzte Hürde genommen. Auch hier hatten sich Bund und Länder zuletzt noch verständigen können. Ob die Länder allerdings, wie sie selbst versprochen haben, nun energisch die Neusortierung der vielen Landesbanken anpacken, muss sich noch zeigen.
Wir kommen
noch abzustimmen.
Ah, Entschuldigung, es bleibt noch abzustimmen über Punkt 33.
Manchmal verläuft die Konfliktlinie zwischen Bund und Ländern, manchmal liegen aber auch die Länder miteinander im Streit. Selbst unionsregierte Länder bedauerten heute noch einmal sehr, dass die CSU alle Pläne für ein gemeinsames Umweltgesetzbuch zunichte gemacht hat. Bruchstücke davon, darunter die Neuregelungen des Wasserrechts und des Naturschutzrechts, waren der Minimalkompromiss, der dann doch noch den Bundesrat passierte.
Zur Abstimmung rufe ich zunächst auf Ziffer 2 mit Ausnahme des letzten Satzes.
Alles lässt sich gar nicht aufzählen, was sonst noch beschlossen wurde. Diese Sendung soll ja pünktlich zu Ende gehen. Vom Datenschutz zum Waffenrecht, von Internetsperren bis zur deutsch-dänischen Ostseebrücke, von besserer Bankberatung bis zu verschärften Finanzmarktkontrollen, alles konnte der Bundesrat heute verabschieden. Nur eines der 62 Gesetze kam nicht durch. Die Leidtragenden sind ausgerechnet die Kinder und Jugendlichen. Die EU hätte ihnen kostenloses Obst in die Schulen liefern lassen und das zur Hälfte bezahlt, wenn Deutschland die andere Hälfte übernommen hätte. Ob der Bund oder die Länder dafür insgesamt 12,5 Millionen dazugeben, darüber muss nun der Vermittlungsausschuss beraten. Ein verhältnismäßig kleiner Betrag gemessen an den Milliarden, die einige andere der heute beschlossenen Gesetze kosten. Zu diesem Punkt wollte sich auch niemand zu Wort melden, deshalb Schluss kurz vor 14 Uhr.
Das ist damit das Ende der Tagesordnung. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen allen, uns allen gemeinsam eine hoffentlich erholsame Sommerpause. Vielen Dank.
Ja, kann man sich anschließen. Auch auf den Weg gebracht hat der Bundesrat die sogenannte Rentengarantie, wonach Rentenbeziehern ihre Rente grundsätzlich nicht gekürzt werden darf. Dabei sieht die Rentenformel genau das im Prinzip vor. Dann jedenfalls, wenn auch die Durchschnittslöhne in einem Jahr einmal nicht steigen, sondern sinken. Gerade in Krisenzeiten ist das vorstellbar. Und weil vor allem die SPD den Zorn der Rentner fürchtete, hat sie über ihren Arbeitsminister Olaf Scholz vor der Sommerpause noch flugs diese Garantieregelung durchgesetzt. Und es war heute SPD-Mann Peer Steinbrück, seines Zeichens ja Bundesfinanzminister, der daran erinnert hat, dass irgendjemand für diese Garantie bezahlen muss. Was nicht gut ankam, zumindest nicht bei vielen Genossen. Gerd Debenbrock berichtet.
Die rund 20 Millionen Rentner in Deutschland sind künftig vor sinkenden Altersbezügen gesetzlich geschützt. Der Bundesrat stimmte am Vormittag der sogenannten Rentengarantie zu, mit der die Bundesregierung Rentenkürzungen in konjunkturell schwachen Zeiten ausschließen will. Ungewöhnliche Begleitmusik zu diesem Beschluss lieferten ausgerechnet zwei SPD-Minister. Per Interview führten Peer Steinbrück und Olaf Scholz eine Auseinandersetzung über den Sinn der Regelung. So äußerte Finanzminister Peer Steinbrück Zweifel, ob der Beschluss unter dem Gesichtspunkt der Generationengerechtigkeit richtig sei.
Ich stelle die nicht in Frage. Diese Garantie ist erklärt worden von der Bundeskanzlerin und meinem Kollegen. Aber in der Ergänzung davon, dass der Riester-Faktor verschoben worden ist, dass der Nachhaltigkeitsfaktor verschoben worden ist, dass wir eine Garantie haben, und eine, wie ich finde, bemerkenswerte Rentenerhöhung, stellt sich langsam die Frage, ob das unter dem Gesichtspunkt der Generationsgerechtigkeit nicht grenzwertig ist.
Der jetzigen Rentnergeneration gehe es so gut wie niemals einer zuvor, so Steinbrück.
Ich habe größte Zweifel, dass das richtige Signal ist, weil es insbesondere an die jüngeren Generationen den Eindruck vermittelt, wir würden keine Verantwortung mehr für ihre Belastung in der Zukunft tragen.
Steinbrücks Parteifreund, Arbeitsminister Olaf Scholz, der die Rentengarantie in die Wege geleitet hatte, verteidigte hingegen die Maßnahme. Fast jeden Tag rechne ein neuer schlauer Professor oder ein neues schlaues Institut aus, was alles schiefgehen könne, sagte der Arbeitsminister in einem Zeitungsinterview. Diesen Panikmachern, die bei vielen Millionen Rentnern Unsicherheit verbreiteten, habe man mit der eindeutigen Sprache des Gesetzes Einhalt gebieten wollen. Inzwischen bestritten sowohl das Finanz- als auch das Arbeitsministerium einen Dissens der beiden Minister. Die Rentengarantie sei im Kabinett einvernehmlich beschlossen worden. Das Signal an die Rentner war wichtig, so ein Sprecher des Finanzministers. Es bleibe aber das Dilemma, dass Vorteile für eine Bevölkerungsgruppe mit Nachteilen für andere erkauft würden. Mit Unverständnis für Steinbrücks Einwände reagierte unterdessen der SPD-Sozialpolitiker Karl Lauterbach. Gerade Menschen, die erst in ein paar Jahren in Rente gingen, seien die eigentlichen Profiteure. Für die Linkspartei ist Steinbrück ein Brandstifter zwischen den Generationen. FDP-Generalsekretär Dirk Niebel nannte Steinbrück Häuptling gespaltene Zunge. Es sei ein durchsichtiges Wahlkampfmanöver, das die SPD mit zwei Ministern die sogenannte Rentengarantie gleichzeitig verteidige und attackiere.
So geht Wahlkampf. Und jetzt in die Vereinigten Staaten von Amerika, genauer gesagt zu General Motors. Der US-Konzern, bis vor kurzer Zeit ja auch noch Mutterkonzern von Opel, ist pleite gegangen, musste Insolvenz anmelden. 40 Tage ist das gerade einmal her und heute nun aus New York vom Insolvenzverwalter die Nachricht, GM sei schon wieder raus aus dem Verfahren, soll heißen, wieder zahlungsfähig. Wie das, fragt man da und bekommt die Antwort prompt. GM gehört jetzt dem amerikanischen Staat, weitgehend jedenfalls. Informationen aus Washington von Ralf Siener.
Dies sei der Beginn einer völlig neuen Firma, schwärmte GM-Boss Fritz Henderson gleich zu Beginn seiner Pressekonferenz, die im Stil der sparsamen neuen GM-Zeit ganz schlicht per Telefon übertragen wurde. Die Gründung eines neuen GM-Konzerns mit dem US-Finanzministerium als Mehrheitseigner ist perfekt. Cadillac, Buick, GMC und Chevrolet heißen die zukünftigen Konzernmarken. 60 Milliarden Dollar Steuergeld hat die Obama-Regierung in die Rettung und Runderneuerung von GM investiert. General Motors müsse sich ab sofort neu erfinden, betonte Fritz Henderson, im Interesse der Kunden und der amerikanischen Steuerzahler. Die Praxis des Business as usual sei vorbei, schließlich wolle man die Staatskredite möglichst schnell zurückzahlen. GM werde nach Jahren der Arroganz und Ignoranz den Kunden wieder in den Mittelpunkt des Firmenuniversums stellen, so das blumige Versprechen aus Detroit. Und damit auch die Top-Manager des neuen GM eine Ahnung von den immer weniger werdenden US-Kunden bekommen, will Henderson persönlich ab August kreuz und quer durch die Vereinigten Staaten reisen, immer im Gespräch mit potenziellen Autokäufern. Doch Hendersons Roadshow wird wenig Wirkung haben, wenn der neue Konzern nicht schnell mit neuen Modellen punkten kann. Zurzeit wachsen die GM-Halden und der Konzern verkauft mehr Autos in China als in den USA. GMs Antwort auf die erfolgreichen Hybridmodelle der Japaner lässt allerdings noch bis Herbst nächsten Jahres auf sich warten. Vor Ende 2010 werde der batteriebetriebene Chevy Volt auf den Markt kommen, kündigte Henderson an. Und ohne ins Detail zu gehen, versprach er einige Modellüberraschungen in naher Zukunft. Dazu wird auf jeden Fall ein benzinsparender Kompaktwagen gehören, produziert im Bundesstaat Michigan, um die US-Autogewerkschaft nicht mit einer Arbeitsplatzverlagerung in Billiglohnländer zu verärgern. Denn die Gewerkschaft wird neben den Regierungen der USA und Kanadas der größte Anteilseigner des neuen Detroiter Konzerns. Auch auf den im Herbst erscheinenden neuen Opel Astra setzt er mit Blick auf Europa große Verkaufshoffnungen, betonte Fritz Henderson. An seiner langjährigen Tochter Opel will General Motors weiterhin beteiligt bleiben. Aus Detroiter Sicht ist der kanadisch-österreichische Autozulieferer Magna nach wie vor der Kauffavorit. Die ehemaligen Marken Saturn, Pontiac, Saab und Hummer gehören endgültig der GM-Vergangenheit an. Von über einem Drittel seines Managements wird sich der Konzern trennen, so Henderson. Um zu zeigen, wie modern der neue Detroiter Konzern sein möchte, kündigte Henderson eine Partnerschaft mit eBay an, um gebrauchte und neue GM-Modelle in Zukunft via Internet zu versteigern.
Interessante Partnerschaften, die sich da abzeichnen. Was ist das Schönste an einem Versandhaus? Wahrscheinlich der Versandhauskatalog, auch in Zeiten des Internets. Und deshalb ist das heute eine Nachricht, wenn es heißt, dass der Quelle-Katalog nun doch kommt. Das war ja geraume Zeit zweifelhaft, weil Quelle in der Insolvenz ist und das Geld für Druck und Auslieferung schlicht fehlte. Der deutsche Staat hatte dem Unternehmen zwar einen sogenannten Massekredit eingeräumt, aber erst heute sind die Verträge dazu fertig geworden und das erste Geld ist geflossen. Dankbar knapp und denkbar knapp. Eleonore Birkenstock berichtet.
Die Hängepartie für Quelle ist vorbei. Gott sei Dank müsse man nicht mit der Ungewissheit ins Wochenende gehen, sagte Quelle-Betriebsratschefin Beate Ulonska. Zuletzt habe die Stimmung der Mitarbeiter zwischen Wut und Resignation geschwankt. Nun sei man erleichtert. Diese Erleichterung war auch Quelle-Chef Konrad Hilbers anzusehen. Heute Nachmittag sei das erste Geld auf den Konten der Quelle angekommen, so Hilbers. Es sei ein ernstzunehmender Betrag unter 100 Millionen Euro, mit dem nun der Geschäftsbetrieb wieder laufen könne.
Es liegen bereits 3 Millionen Kopien des Kataloges fertig gedruckt und verpackt bei unseren Druckereien. Die können jetzt unmittelbar rausgehen. Ich bin gerade unterwegs zu prüfen, ob das heute noch geschehen kann oder dann spätestens am Montag die armen Briefboten diese Kataloge transportieren müssen. Das Online-Marketing kann unmittelbar wieder anlaufen. Das Zolllager kann freigeräumt werden. Es liegen 250 Container mit unserer Ware in den Häfen und bei den Speditionen, die jetzt ins Lager angeliefert werden können. Wir sind parat für die Herbst-Wintersaison.
Den Massekredit hatte die Quelle Geschäftsbank Valovis als Sicherheit verlangt, um das sogenannte Factoring-Programm wieder in Gang zu setzen. Bei dieser Zwischenfinanzierung zahlt die Bank Geld an Quelle für Forderungen, die das Unternehmen an seine Kunden hat. Weil dies ein komplexes Geschäftsmodell sei, habe die Ausarbeitung der Verträge eben länger gedauert, so Hilbers.
Wir haben dann aber doch noch mit technischen Schwierigkeiten in den einzelnen Verträgen, einmal bezüglich des Kredites von der KfW und von der LFA und dann auch in unserem Factoring-Programm. Das ist ein recht kompliziertes Forderungsankaufsprogramm, doch noch technische Hürden zu nehmen gehabt, die einfach ihre Zeit gebraucht haben.
Quelle werde durch das Factoring in den nächsten Monaten wieder über 250 bis 300 Millionen Euro an Liquidität verfügen, sagte Quelle-Chef Hilbers. Und das ist für Quelle überlebensnotwendig, denn die Bestellungen sind im Vergleich zum Vorjahr an manchen Tagen um 50% eingebrochen. Jetzt soll das wieder aufgeholt werden. Zudem wollen der vorläufige Insolvenzverwalter und das Management noch in diesem Monat Eckpunkte für einen Sanierungsplan vorlegen.
Wir haben jetzt aber Gelegenheit, doch mit mehr Ruhe die Pläne voranzutreiben, die Restrukturierung, die Sanierung des Quelle-Geschäftes zu überlegen, gemeinsam mit dem Insolvenzverwalter, um dann etwa Anfang September der Gläubigerversammlung durch den Insolvenzverwalter natürlich vorschlagen zu lassen, die Fortführung der Quelle, weil es hier einen fortführungswürdigen Kern gibt.
Doch dann drohen den 8000 Quelle-Beschäftigten massive Einschnitte und sogar Entlassungen. Die Quelle wird nicht mehr so sein, wie sie einmal war. Das ist allen Beteiligten klar.
Informationen waren das von Eleonore Birkenstock. Es war der Pfingstmontag, der 1. Juni dieses Jahres, als ein Airbus der Air France vor der Küste Südamerikas offenbar in ein Unwetter geriet und zunächst spurlos verschwand. Tage später wurden dann die Trümmer im Meer entdeckt und schnell war Gewissheit, dass dieses Flugzeug mit 228 Menschen an Bord abgestürzt war und niemand überlebt hatte. Zur Unglücksursache gibt es nach wie vor nur Spekulationen und mit dem heutigen Tag wird es wahrscheinlicher, dass man den Absturz nie ganz wird aufklären können, denn man hat die Blackbox des Flugzeugs im Meer nicht gefunden. Und nach 40 Tagen haben die Peilsender dieses Stimmrekorders aus dem Cockpit keine Batterien mehr.
Ein Ton von 37 Kilohertz einmal pro Sekunde. Das ist das Geräusch, das der Peilsender der Blackbox abgestrahlt hat. Doch jetzt, da sind sich die Experten einig, ist dieses Geräusch für immer verstummt. Die Batterien halten maximal 30 Tage, doch heute ist bereits der 40. Tag nach dem Absturz des Airbus A330. Der Chef der Behörde, die Unglücksursache herausfinden soll, Paul-Louis Arslanian, gibt die Hoffnung trotzdem nicht auf. Wir starten jetzt eine zweite Suchaktion, die etwa einen Monat dauern wird. Diesmal suchen wir den Boden direkt nach Wrackteilen ab. Das wird extrem schwierig, aber wir probieren das. Auf diese Weise wollen wir die Flugschreiber trotzdem finden. Bisher haben die Experten mit Hilfe hochempfindlicher Sonargeräte ins Meer hineingelauscht, das an der Unglücksstelle bis zu 5000 Meter tief ist. Mehr als einmal wurden sie dabei in die Irre geleitet. Die Sender, die Meeresbiologen an Walen befestigen, um die Wanderungen der Tiere zu verfolgen, klingen ganz ähnlich. Aber von heute an spielen die Geräusche ohnehin keine Rolle mehr.
Ce sont des recherches qui sont conduites avec des robots ou avec des petits sous-marins comme le Nautil de l'Ifremer.
Für die Suche verwenden wir Tauchroboter oder bemannte Mini-U-Boote wie Nautilus, der zum Forschungsschiff Pourquoi pas vom Institut Ifremer gehört. Die tasten den Boden mit Sonden ab.
D'explorer la zone par sondage.
Doch es käme einem Wunder gleich, würden die Tauchboote die Flugschreiber ganz ohne akustische Ortung finden. Die Gebirge am Meeresgrund sind stark zerklüftet. Die Geräte können nicht in alle Schluchten vordringen. Und noch ein Problem gibt es.
La caractéristique de cet accident.
Das Besondere an diesem Unfall ist etwas, was wir noch nie bei einem Flugzeugabsturz in Frankreich oder anderswo hatten. Wir wissen immer noch nicht, wo genau die Maschine abgestürzt ist.
On ne sait pas. En réalité, où elle est pav, on ne sait pas où s'est produit le crash.
640 Wrackteile sind inzwischen aus dem Meer gefischt worden, doch ihr Fundort verrät wenig über die Absturzstelle. Die meisten Trümmer wurden erst Tage nach dem Unglück entdeckt und die Strömung ist stark. Die Wrackteile werden nun in ein Versuchszentrum des französischen Verteidigungsministeriums in Toulouse gebracht, wo sie von kommender Woche an untersucht werden. Jedes Teil weist Verformungen auf, wie sie entstehen, wenn ein Gegenstand mit hoher Geschwindigkeit auf der Wasseroberfläche aufschlägt. Die Form der Brüche zeigt, dass die Maschine nicht im Flug zerborsten ist. Der Chef der Fluggesellschaft Air France hat gestern mitgeteilt, dass das Gewitterwarnsystem an Bord möglicherweise nicht empfindlich genug eingestellt war. Die Airline will ihren Piloten nun neue Anweisungen für den Umgang mit dem Bordradar geben. 228 Menschen sind bei der größten Katastrophe in der Geschichte der Air France ums Leben gekommen. 51 Leichen wurden geborgen. Die übrigen Opfer werden nie bestattet werden. Umso wichtiger ist es für die Hinterbliebenen, dass die Suche auch nach dem Verstummen der Signale weitergeht, damit sie eines Tages wenigstens wissen, warum ihre Angehörigen sterben mussten.
Christoph Wöss berichtete aus Paris. Und das war das Echo des Tages mit Holger Beckmann. Danke fürs Interesse. Schönen Abend.